Jetzt sehe ich das, dass ich auf dem Bild selbst zu sehen bin, sozusagen mein Spiegelbild. Ja, ich möchte aber zu Beginn noch beten. Herr, segne dein Wort. Du hast alles gehört, was wir dir gesagt haben, gerade auch im Hinblick auf die beiden, die ja uns nun verlassen, um an anderer Stelle dir zu dienen. Herr, und bewahre sie, sei du mit ihnen auf den Wegen. Und wir danken dir dafür, dass wir doch hier so zusammen sein konnten. Amen. Ja, wir waren ja am Freitagabend noch zusammen. Ich bin gefilmt worden, um das mal so zu sagen. So ein kurzes Statement und habe Ihnen erzählt, was ich als Kind in Kriegszeiten noch erlebt habe. Ich bin ja 38 geboren und war bei Kriegsende, also 7 Jahre alt. Gerade 7 geworden, März. An diesem 17. März 1945 ist übrigens in unserem Haus ein kleiner Junge, der etwas jünger war als ich, in einen Kessel kochheißen Wassers gefallen und war verbrüht zu 70-80%. Der Arzt ist dann gekommen und hat ihm eigentlich nur noch Morphium gegeben, was die Ärzte ja da überall hatten. Er wurde bei uns im Keller ins Bett gelegt, weil die Tieflieger da waren. Das habe ich gestern nicht erzählt oder vorgestern. Und er ist an diesem Geburtstag ist er gestorben dann. Sein Sterbezimmer war unser Keller. Und ich durfte da nicht rein, aber ich habe ihn noch gesehen. Er war total zugewickelt. Es war schlimm. Scheint es um uns her auch trübe. Das war ein Lied, das meine Mutter sang. Freundlich strahlt sein Angesicht. Und auch in unseren Zeiten, spreche ich zu laut, muss ich meiner Frau mal ein Zeichen geben. Wenn es zu laut ist, dann soll sie die Hand heben. In unserer Zeit erleben wir ja auch trübe Zeiten. Das hängt ja vor allen Dingen noch damit zusammen, dass wir 50 Jahre auf Rosen gebettet waren. Und jetzt auf einmal ist nicht mehr alles so, wie wir uns das vorstellen. Viermal im Jahr nach Mallorca fliegen und so weiter und so weiter. Was da so alles passiert, jetzt ist es nicht mehr und es scheint um uns her trübe. Wobei wir da merken, es ist alles relativ, dass wir nicht raus können und dass wir mit der Maske gehen können und dies und das. Und ich wäre so gern mal bei Herrn Steffen im Bildstein im Geschäft gewesen, komme aber nicht rein. Aber dieses Schein ist um uns her auch trübe, war 45 ein anderes. Also beim Klang der Tieflieger und beim Knallen der Bordwaffen. Das war ein anderes Feeling, das kann ich nur sagen. Und hier, wenn ihr das Fenster hier rausguckt, da ungefähr, am hinteren Fenster, da ganz schlecht, und jetzt stürzte ein 4-motoriger Bomber ab. Du weißt das noch, ne? Du weißt das noch. Ja, stürzte ein 4-motoriger Bomber ab. Mein Bruder, der Adi, der musste überall dabei sein, der schleppte mich mit vom Bildstein über die Schienen hier hoch und da haben wir den besichtigt. Da lagen die 5 amerikanischen Soldaten schon unter der Decke zugedeckt, nebeneinander. Und was mir als Kind so auffiel, sie hatten alle weiße Socken an. Weiße Socken hatten sie an. Ja, und heute denke ich, da gab es auch Mütter in Amerika, die ihre Söhne beweint haben. Meine Mutter hatte vorher geweint, ein Jahr vorher, da ist mein Vater gefallen, am 6. Juni 1944, habe ich auch erlebt. Ich kam ins Wohnzimmer rein, da saß meine Mutter da umgeben von Nachbarn und Freunden und weinte. Da habe ich mich neben ihren Sessel gesetzt und habe auch geweint. Ich wusste gar nicht warum, ich hatte noch gar keine Informationen. Und ich hatte meinen Vater auch selten gesehen, aber meine Mutter, das war mein ganzer, das Zentrum meines Lebens, weinte. Dann habe ich auch geweint, ja, und dann ging das Leben weiter. Und das, jetzt komme ich wieder auf diese Liedzeile zurück. Ich glaube, das ist im alten Liederbuch das Lied 7. Scheint es um uns her auch trübe, freundlich strahlt sein Angesicht. Das hat es da getan. Wir blicken zurück auf diese Zeit und sind dankbar. Und heute scheint es auch trübe gemessen an diesen Dingen eigentlich, ja, sehr gemäßigt. Wobei ich durchaus den Maßnahmen der Regierung das Wort rede, dass wir die sorgfältig auch um unseres Zeugnisses willen einhalten, auch wenn wir manches vielleicht nicht so richtig finden. Und noch etwas. Als er die Brüder sah, steht in der Apostelgeschichte, Paulus kommt da in Rom an, heißt es, dankte er Gott und fasste Mut. Und so ist das auch heute. Und deswegen sind wir dankbar, dass wir auch so in diesem Zoom und Segen gegenseitig sehen konnten. Als ich da mal gerade da eben saß und sah die Geschwister da auf den Bildern, da dachte ich, es ist doch so schön, dass wir so zusammen sind und uns auch auf diese Weise die Hände reichen dürfen. Und das hat auch was mit dem Thema zu tun, dass ich jetzt natürlich ein bisschen kürzer fahren muss. Ich habe eigentlich viel zu viel mir vorgenommen. Ist aber nicht schlimm. Das werden wir schon hinkriegen. Es ist manchmal bedrückend und ich sehe das bei manchen Leuten, die sind ja doch, wie man heute modern im Deutsch sagt, ziemlich down angesichts dieser Dinge, weil ihnen so viele Dinge weggenommen worden sind. Und das ist schlimm. Wir, uns in Linden da oben, denen geht es recht gut. Und die Frage ist ja häufig, was sollen wir mit diesen Zeiten machen? Da kann ich auch eine erste praktische Hinweis noch an alle Geschwister, die ich da auf dem Bildschirm sehe. Das sind ja wahrscheinlich mal mehr. Hier sind nicht so viel wie da oben. Lasset eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Es ist eine gute Gelegenheit, über die Fragen der Endlichkeit unseres Lebens nachzudenken und ihnen deutlich zu machen, was die ausgestreckte Hand Gottes für die Menschen bedeutet. Ich habe die Erfahrung gemacht, noch gestern Abend, wir hatten noch Besuch aus der Nachbarschaft, sprach ich mit einer Frau, da habe ich sie ganz spontan, ich sage, heute predige ich, hast du nicht Lust hier bei der Thea noch zu sitzen und daran teilzunehmen? Sie hatte wirklich Lust und hat gesagt, tut mir leid, ich wäre so gern dabei gewesen, aber ich habe heute Besuch. So kann das passieren. Und deswegen mache ich allen Geschwistern Mut, auch vor allen Dingen da, denen auf dem Bildschirm, diese Zeit so zu nutzen, denn die Menschen kommen ans Überlegen in dieser Zeit. Wozu das Ganze? Was soll das? Und dann müssen wir natürlich versuchen, eine schriftgemäße Grundlage zu haben, auf der wir auch unsere Auffassung darstellen, die ja doch mit der Schrift in Übereinstimmung sein soll. Und deswegen ist für uns alle wichtig, hier auf dem Bildschirm, dass wir gerade diese Zeit, dieses Mehr an Freizeit nutzen, um uns in der Schrift kundig zu machen. Und das ist eigentlich für meine Ausgangsfrage hier eigentlich, wozu sollen wir denn die Bibel lesen? Ich habe das Gefühl, und das ist eine große Sorge, dass das Bibellesen in unserer schnelllebigen Zeit, wo die Leute ständig was vorhaben und ständig, und wenn sie ausnahmsweise mal was nicht vorhaben, dann sehen sie fern, dass wir darüber als Christen auch das Bibellesen vergessen. Haben wir uns mal klar gemacht, warum wir, auch wenn wir erlöst sind, wir können jetzt sagen, ich bin bekehrt, was soll ich mich noch um die Bibel kümmern, ich lese lieber noch einen Krimi oder irgend so etwas. Ich bin bekehrt, alles gut. So ist das aber nicht gedacht. Wir haben nun einmal die Bibel, ein Schriften, die über, manche über 2000 Jahre alt sind, andere sind vielleicht nur 2000 Jahre alt. Warum sollen wir die haben? Das fängt im Grunde schon mit der Geschichte Israels beim Auszug aus Ägypten an. Als sie in der Wüste kommen, sagt Gott ihnen die 10 Gebote, kennen wir heute noch alle, sind ja im Prinzip auch heute noch das Maß aller Dinge. Aber wie gibt er sie? Gott gibt die 10 Gebote schriftlich. Er sagt, Mose, schreib's auf. Und was ist der Sinn? Da kommt der Lehrer natürlich bei mir raus. Was ist der Sinn, wenn was geschrieben wird, dass es Menschen gibt, die lesen sollen? Es ist das ein vorzügliches Erziehungsgebot für christliche Eltern, damit sie dass ihre Kinder lesen sollen. Und vor allen Dingen auf diese Weise die Anweisungen Gottes kennenlernen sollen. Das ist für mich auch ein Beweis, wenn es um das Volk Israel geht. Die sind ja heute noch, ich glaube, das innovativste von allen Völkern der Welt. Die haben die meisten Patentanmeldungen oder was, relativ in jedem Falle. Sie gehören zu den großen 4, dazu gehört Deutschland nicht mehr. War mal anders, vor 100 Jahren sah die Welt anders aus. Deutschland ist sozusagen so ähnlich so ein naturwissenschaftliches Schalke 04, ziemlich weit unten. Während der Staat Israel, auch zum Beispiel die ganze Corona-Geschichte, viel besser in den Griff bekommt als Deutschland, man kann auch daran erkennen, dass das ein intelligentes Volk ist. Und das ist für viele auch ein Anstoß. Daher kommt ein Teil der Feindschaft gegenüber den Angehörigen des Volkes Israel. So muss man das, ja, warum kann man das so sagen? Weil wir die Bibel haben. Wir sollen also die Bibel lesen und vor allen Dingen heute in der Zeit, wo der auferstandene Herr zur Rechten im Himmel ist, wo wir ihn nicht mit Augen sehen darf. Und wenn wir davon Jesus Christus etwas erkennen wollen, müssen wir die Bibel lesen. Erstens. Zweitens müssen wir erkennen, wenn wir erkennen wollen, was das Ganze soll, was machen die Menschen. Es ist für mich ein Lebensproblem gewesen. Als Student habe ich mich intensiv mit der SS, mit dem Dritten Reich, mit Hitler und so weiter auseinandersetzen müssen. Und da habe ich mich ständig gefragt, da war ich nicht nur Wissenschaftler an dieser Stelle, da war ich auch ein ganz einfacher Mensch und vor Gott und habe gesagt, was soll das Ganze? Diese Frage, die haben sich Christen auch gestellt. Wozu das alles? Meine Tante Anna, die hatte sich ein Bild rahmen lassen, das war so ein Schema. Oben drüber stand eine Überschrift, die habe ich bis heute nicht vergessen. Dieses Bild war ein Schema über des Menschen Tun und Gottes Wege. Des Menschen Tun und Gottes Wege. Das setzt ja voraus, dass wir da fest davon überzeugt sind. Und das möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Gott sitzt im Regimente. Was geschieht, geschieht, weil Gott es zulässt, weil Gott einen Plan hat. Und da dürfen wir uns demütig unter die mächtige Hand Gottes beugen. Das heißt also, die Bibel gibt uns eine Information über den Plan Gottes mit der Welt. Man denke nur an Daniel zum Beispiel, aber an viele andere Dinge. Dann, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wir wollen die Schöpfung verstehen. Was ist denn, wir wollen das verstehen, was um uns herum geschieht. Und wir erleben ja heute eine Welt, nicht nur die Greta, sondern noch viele, viele andere Menschen machen sich, auch mit Recht, größte Sorgen um den Fortbestand der Natur und vieles andere. Können wir auf die Einzelheiten gar nicht eingehen, aber wir können doch lesen im ersten Buch Mose, wie Gott die Welt geschaffen hat und was er mit dem Menschen vorhat. Da wird zum Beispiel ein wichtiger Satz häufig überlesen, dass wir die Schöpfung bewahren sollen. Die Schöpfung, den Garten Eden, die Schöpfung zu bewahren. Und alles, was geschieht in unserem modernen Wirtschaftssystem, ich muss das mal so ganz abstrakt sagen, ist ja weitestgehend ein Wirtschaftssystem, das die Natur, die Schöpfung ruiniert. So oder so. Und dass das nicht gut ist. Dann verstehen wir auch dann den Satz, lesen wir bei Paulus im Römerbrief, dass die Schöpfung in Geburtswehen liegt, erwartend die Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes. So in einem kurzen Satz, eine ganze Perspektive bis zu den letzten Dingen. Also wenn zum Schluss, da stand ja jetzt auf einer Todesanzeige, wenn dann nochmal stand dieser wunderbare Satz aus Offenbarung 22, und Gott wird alle Tränen abwischen, dann steht da in diesem Kapitel auch, siehe, ich mache alles neu. Das heißt, die Schöpfung verwandelt sich wieder in eine Schöpfung, die im Ganzen den Herrn, den Gott verherrlicht. Das sind die großen Aussichten. Können wir auch aus der Bibel entnehmen. Und das vierte, das ist da eigentlich, jetzt fängt eigentlich so langsam mein Vortrag an. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass ich nur wenig darüber sagen kann. Aber ich sage noch was darüber. Das vierte ist, und das ist auch sehr wichtig in unserer Zeit. Das vierte, wir können für unser praktisches Leben, für die Fragen unseres praktischen Lebens helfen aus der Bibel beziehen, wie wir uns verhalten sollen als Christen, wie wir uns der sündigen Welt gegenüber handeln wollen. Und dazu möchte ich habe ich mir doch gestern Abend noch zusätzlich aufgeschrieben, aber ich glaube, ich mache das etwas anders. Dass nämlich die Schöpfung in Geburtswehen liegt und wir in dieser Welt stehen sollen und die Tugenden dessen verkündigen sollen, der uns geführt hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Damit wir, das ist der Zweck unseres Lebens, heißt es an dieser Stelle. Von daher ist es auch wichtig, dass man eine gute Übersetzung hat, damit wir die Tugenden dessen. Und da ist von Tugenden die Rede. Müsste ich jetzt noch nachsehen, welche Stelle das ist. Aber in 1. Korinther 13 steht zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Das finden wir aber auch im Petrusbrief, der mich immer besonders berührt, weil der Petrusbrief so ein demütiger Brief ist. So ein demütiger Brief. Und wenn man den liest und hat dann gleich im Kopf, was da alles so während des Hierseins unseres Herrn auf dieser Erde gemacht hat, ja, bis hinter der Zack, das Schwert genommen hat, Quatsch, und hat dem Knecht ein Ohr abgehauen. Das hat geblutet. Ja. Ein Ohr abzuhauen. Und dann sagt der Herr gar nichts, er nimmt nur das Ohr, setzt es wieder an, ist geheilt. Der Petrus hat aber verstanden, was das bedeutet. War wohl nicht das Richtige, was ich da getan habe. Und da bin ich schon bei meinem Thema. Das andere ist das Kohlenfeuer, wo dann die Soldaten sagen, du bist doch auch einer von denen, die ihm nachgefolgt sind. Ich bin das doch nicht. Oder am See Genezareth, da kommt es dann zum Showdown, könnte man sagen, wo der Herr, der Auferstandene, ihn fragt, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Und der Petrus weist nicht mehr aus und ein und sagt, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Es sah öfters anders aus. Und das, was er da sagt, das ist für mich so, hat sein Niederschlag gefunden in den Petrusbriefen, wo er den Geschwistern schreibt, wo wir einen demütigen, liebevollen, aber durchaus ernsthaften und autoritativ sprechenden Mann finden. Das ist so wunderbar. Das heißt, Gott will an uns arbeiten. Und er hat an dem Petrus gearbeitet. Und er hat an all den Jüngern gearbeitet. Und was er ihnen auch versucht hat beizubringen, dass sie in vielen Dingen gelassener agieren, reagieren sollten. Ich muss sagen, das ist für mich auch eine wichtige Ermahnung. Mir brennen auch oft die Sicherungen durch, so ratsch. Ja, und dann kommen dann so Dinge zustande, verbal oder praktisch, die nicht gut sind. Dazu möchte ich aus dem Jakobusbrief etwas lesen, Jakobus 5. Dass ich erst so spät etwas aus der Bibel lese, ist bei mir eigentlich nicht üblich. Also ich liebe es an für sich, an den Anfang jeder Predigt das Wort Gottes zu stellen. Aber es war auch da. Und hier heißt es in Jakobus 5, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet hatte. Siehe, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Geduld, Geduld, und das passt so gut in unsere Zeit. Wir brauchen auch Geduld. Wir brauchen auch Geduld. Wir müssen uns mit Lebenssituationen müssen wir uns einordnen, möchte ich mal besser sagen, die wir eigentlich nicht so gewohnt sind. Da ist mir in den letzten Monaten eigentlich das Wort, darauf bin ich schon mal gekommen, hat mir meine Frau auch noch mal gesagt, aber ich wusste auch selber noch, dass ich in einem Nebengedanken das Thema des heutigen Vortrags eigentlich schon genannt habe. Aber ich möchte dazu ein Wort lesen, noch aus dem Prediger 4, 10 Vers 4. Da steht, wenn der Zorn des Herrschers wieder dich aufsteigt, so verlass deine Stelle nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Und Ich sprach am Wochenende noch mit dem Horst von der Heiden aus Burbach. Der hat mir da auch noch was geschickt, was ich euch noch zeigen möchte. Ich sagte es ihm, steht nur einmal da. Nein, er sagt, das steht zweimal da. Ich habe noch eine andere Stelle. Da heißt es, dass Gelassenheit ein Baum des Lebens ist. Streng genommen, es ist ja eine Übersetzungsfrage. Da steht ein hebräisches Wort und der deutsche Übersetzer fragt, wie übersetze ich das? Und er hat mehrere zur Auswahl. Also in der Elberfelder ist es ein- bis zweimal gekommen. In anderen Übersetzungen mag das anders sein. Aber diese Stelle ist mir jetzt hier nun einmal wichtig. Wenn der Zorn des Herrschers wieder dich aufsteigt, ist eine bestimmte Situation, da steht einer vor dem König. Und das ist jetzt nicht der König im Himmel, sondern ein wirklicher König und dem brennen auch die Sicherungen durch. Wieder dich aufsteigt, so verlass deine Stelle nicht. Lauf nicht weg. Gib nicht auf, heißt das aber auch. Was heißt das überhaupt? Manche übersetzen die Stelle auch mit Besonnenheit. Und das Wort lassen heißt ja in unserer Sprache sehr viel. Aber es ist auch schön, dass hier das Wort im doppelten Sinne vorkommt. Es heißt nicht nur Gelassenheit da, sondern auch verlass deine Stelle nicht. Wenn er seinen Ort vor dem Herrscher jetzt verließe, ändert sich nichts und alles bliebe anders. Er ist ja zum König gekommen, um in einer bestimmten Sache eine Änderung der Verhältnisse zu erzielen. Also gib nicht auf, heißt das. Verlasse nicht die Stelle. Wenn er nämlich das täte, dann wäre er verlassen. Und dann das Besondere, dass das heißt Gelassenheit. Ja, was ist es denn? Ist das eine Tugend wie jeder andere? Hat das was mit dem geistlichen Leben als Christen zu tun? Warum steht das? Warum kann man die Stelle in der Bibel so übersetzen? Dann heißt das in diesem Satz auch, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und deswegen möchte ich allen Geschwistern sagen, hier auf dem Bildschirm, ja, bedenkt es, wo ihr vielleicht einen Zuwachs an Gelassenheit in eurem Leben, ja, anstreben solltet. Das fängt ja mit der Erziehung der Kinder ein, dass man die Hände zurückhält zum Beispiel und nicht denkt, auf eine batzige Antwort bei einem Kind sofort ihm eine Maulschelle zu versetzen oder was auch immer. Oder auf eine bissige Antwort, auch gleich eine bissige Gegenantwort zu haben. Große Schwäche bei mir. Obwohl ich mich gewundert habe, dass mir das in der Schule selten passiert ist. Ich glaube, da hat auch Gott seine Hand über mich gehalten. Der wusste ja, wie ich bin und sagt, sei vorsichtig. Also gebrüllt habe ich sowieso nie. Und da heißt das eben im Jakobus auch, habt nun Geduld. Und die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch zu seinem Licht geführt hat, das wird noch deutlicher in dieser zweiten Stelle, die habe ich mir extra vom Horst von der Heiden nochmal aufschreiben lassen, Sprüche 15, Vers 4 steht die, da steht, Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Alle Verkehrtheit in ihr ist eine Verwundung des Geistes. Sprüche 15, Vers 4. Könnt ihr euch nochmal durchlesen? Das ist eine wichtige Haltung. Die Menschen der damaligen Zeit waren sehr geprägt von dem Geist der Zeit, kann man durchaus sagen. Und der Geist der Zeit in dieser Zeit damals, das ist ja, also zur Zeit des Petrus, das ist das erste Jahrhundert nach Christus, da sind auch bestimmte kulturelle guten Dinge aus der griechischen Welt, 300 bis 400 Jahre vorher, unter die Menschen gekommen und vor allen Dingen auch unter die Römer. Die haben sie dann einfach, weil sie über das Riesenreich von England bis nach Persien herrschten, verbreitet. Da waren die Tugenden sehr wichtig und die Tugenden, da wussten die Menschen sofort, wenn der Petrus von den Tugenden spricht, dann wussten sie sofort, was gemeint war. Und es gab viele kluge Leute, die vieles dazu gesagt haben, wie zum Beispiel der Aristoteles hat viel dazu gesagt, Platon hat vieles dazu gesagt, das waren also griechische Philosophen. Und da will ich das nur einmal sagen, was ein berühmter Mann gesagt hat, wer das war, habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Gelassenheit ist nicht Fatalismus, also nach dem Motto, mir ist alles egal, sondern es ist die Bereitschaft des Handelnden, sein Scheitern noch als sinnvoll zu akzeptieren. Und das ist für uns auch eine wichtige Sache. Wenn irgendwelche Dinge nicht gegeben sind, das sagt der Hiob ja auch dann, ich höre nicht auf, Gott dich zu preisen, auch wenn es mir ganz furchtbar dreckig geht. Es gibt ja vielen Leuten, denen es dreckig geht und die dann hadern da. Und deswegen haben die alten Griechen schon gesagt, die vernünftige Haltung des Menschen gegenüber dem Schicksal nennen wir Gelassenheit. Und auf uns übertragen heißt das, die Menschen als Christen, die sich vom Geist leiten lassen und eine Haltung entwickeln, mit der sie ihr eigenes persönliches Erleben entgegennehmen müssen, die nennen wir Gelassenheit. Und daraus geht auch Segen hervor. Wer das Schicksal nicht akzeptiert, kann sich selbst nicht akzeptieren. Das können wir auch häufig bei Christen erleben, die in einer bestimmten Situation sind, sagen, ich weiß nicht aus noch ein, meinetwegen auch mit ihren Inneren, dass sie dann nicht zurechtkommen. Daraus kann kein gutes Erleben, kein gutes Leben entstehen. Das gehört eigentlich zu uns. Und das müssen wir berücksichtigen. Wir wollen aber das mit einem Bibelvers beschließen. Aus Sprüchen wiederum, da stehen so viele gute Sachen drin. Da heißt es in Sprüche 14, Vers 29, wer ruhig bleibt, hat viel Verstand. Doch wer aufbraust, zeigt nur Unvernunft. Und Vers 30, Gelassenheit hält auch den Körper gesund, doch Leidenschaft ist Knochenfraß. Was damit gemeint ist, darüber können wir ja heute Nachmittag noch nachdenken. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und das möchte ich euch allen Christen, allen Geschwistern, euch, die ihr da auf dem Bildschirm sitzt und vor dem Bildschirm sitzt oder die paar, die hier unten sitzen, euch wirklich empfehlen, daran zu arbeiten, Gelassenheit mit dem Leben umzugehen, mit dem wir umgehen müssen. Es bleibt so oder so, ist es nicht möglich. Ich habe hier noch eine kleine Schrift, die hat mir der Horst von der Heiden auch zugeschickt, ist von Benedikt Peters, den wir ja auch alle kennen, haben wir in Schoppen ja schon mal gehört. Der hat eine kleine Schrift über George Whitefield und John Wesley geschrieben. Das sind die beiden Evangelisten, die eigentlich aus Amerika einen christlich geprägten Staat gemacht haben. Und die waren in der Prädestinationslehre, waren sie nicht einer Meinung. Und anfangs haben sie gesagt, wir sind Brüder und stehen im gemeinsamen Werk. Aber irgendwann haben sie sich dann doch furchtbar gestritten über diese Sache. Und sie haben sich auseinandergelebt. Aber dann hat die Gelassenheit der Seele in ihren Herzen Eingang gefunden. Und darüber schreibt der Benedikt Peter, sie haben sich wieder vertragen bis ans Ende ihres Lebens. Es hat Frieden stattgefunden mit ihnen und Frieden ernährt, Unfrieden verzehrt. Und das war für das Zeugnis, von dem sie ja nun Tag für Tag, an dem sie Tag für Tag arbeitet, eine ganz große Sache, dass sie sich wieder gemeinsam im Werk des Herrn gefunden haben. Deswegen bitte ich euch, denkt daran, Gott wird es wohl machen. Gott gibt die Dinge nicht aus der Hand in der Welt, in der wir leben. Er ist der Herr aller Dinge. Und im Glaubensbekenntnis habe ich mir das extra nochmal ausdrucken lassen. Deswegen habe ich auch noch so viele Blätter, aber ich will nur noch die letzten Sätze lesen hier. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünde und dann schließt das Glaubensbekenntnis damit, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Der Herr kommt wieder und deswegen, wer diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, du kommst wieder. Ruhen werden dann die Glieder, singen wir in einem Lied. Selige Hoffnung, du kommst wieder, lässt die Glieder nicht zurück. Bald ertönen neue Lieder, droben unser ewig Glück. Dann ist jeder Wunsch erfüllt, jedes Sehnen längst gestillt. Herr, das ist die Aussicht, aber noch sind wir hier und müssen uns aber aus diesem Bewusstsein, dass du wiederkommst, einrichten in dieser Welt, wo es viele Fragen gibt, wo viele Sorgen sind, Nöte, Schwierigkeiten unterschiedlichster Art. Aber schenke es uns, dass wir das geleitet durch den Geist alles an den richtigen Platz stellen lernen, wo es hin muss und dass wir unsere Zuversicht nicht wegwerfen, sondern dass wir uns gegenseitig wirklich stärken in der Hoffnung der Herrlichkeit. Dafür wollen wir dir auch am heutigen Morgen doch danken, dass du uns das ermöglicht hast. Und was weiter wird, du sitzt im Regiment und leitest alles wohl. Dafür preisen wir deinen Namen und befehlen uns dir mit allen Gläubigen, wo sie sich auf der Erde befinden, dir an. In besonderer Weise bitten wir dich auch für die zwei, dass sie sich auf der Fahrt nach Indien bewahrst und dass sie gut ankommen. So dürfen wir alles deiner Güte anbefehlen. Wir danken dir dafür, preisen und erheben deinen Namen. Amen.